Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. So steht es im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Das, was wir also gerade gemacht haben, die Kinder unter den Segen Gottes zu stellen, bedeutet, dass wir ihn darum bitten wollen, dass wir Gott das zutrauen und auch von ihm erwarten, dass er Gutes tun wird. An Aaron, an Nala, an Elias. Und dass er auch mit ihren Familien Gutes vorhat und auch ihnen Gutes tun wird. Deswegen haben wir sie unter den Segen gestellt. Durch diesen Segen bitten wir Gott vor, über, hinter, links und rechts von den Kindern zu sein. Sie komplett zu umgeben und ihre Familien auch. Mit diesem Segen legen wir also die Kinder und die ganze Familie vertrauensvoll in die Hände Gottes. Anders eben als bei der Taufe in der evangelischen Kirche werden die Kinder dadurch nicht Mitglied, sondern sie werden später selber einmal entscheiden, ob sie Mitglied werden wollen und sich für den Glauben entscheiden wollen oder eben nicht. Deswegen segnen wir sie. Ich sage extra nicht nur, sondern der Segen bedeutet schon ganz viel, dass wir das so tun. Und das ist es doch, was gute Eltern machen. Alles für ihre Kinder zu tun, was Menschen möglich ist. Alles Mögliche in ihren Händen, in ihren Möglichkeiten den Kindern zu geben. Ihnen mit auf den Weg zu geben, sie damit auszustatten, damit sie auf einen Lebensweg kommen, den sie dann gut alleine bestreiten können. Wer würde das nicht für sein Kind, für seine Tochter, für seinen Sohn tun? Und ich denke, alle, die sich mal ernsthaft Sorgen um ihr Kind gemacht haben, können das gut nachvollziehen, dass man eben als Vater, als Mutter alles fürs Kind tun würde, um diese Situation wieder zu ändern. Und ich habe eine zugegeben schwere Geschichte aus der Bibel als Grundlage für die Predigt ausgewählt. Aber kleiner Spoiler, also das Ende nehme ich vorweg, sie geht gut aus, auch wenn es zwischendurch vielleicht nicht so aussieht. Sie steht in Markus 5. Da steht, da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, sagte er, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Ich überspringe ein bisschen. Dann heißt es, während Jesus mit einer Frau redete, die ihn um Heilung bat, kamen Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte aber nicht auf das, was von den Leuten gesagt wurde und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte, weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben. Dann lachten sie ihn aus. Es schläft nur, sagte Jesus. Und schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Da nahm er ihre Hand und sagte, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Mädchen auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig entsetzt. Und Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen und sagte nur, nun gebt dem Mädchen etwas zu essen. Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe mit dem Titel Sind wir noch zu retten? Da passt diese Begebenheit von Jairus und seiner Tochter doch ganz gut. Und ich glaube, es passt genauso gut zur Frage nach der Zukunft von Gemeinde wie auch nach der Segnung der Kinder. und möchte gerne ein paar Analogien und Anwendungsgebiete für beides, also für das Bringen der Kinder zu Jesus sowie auch die Frage der Zukunft und Rettung nach, als Gemeinden in Bezug bringen und deutlich machen. Schauen wir mal, was da eigentlich genau passiert in dieser Begegnung mit Jesus. Jairus ist ein Synagogenvorsteher, also ein geistlicher Leiter, und fällt, so wird es uns berichtet, Jesus direkt vor die Füße auf die Knie und fleht ihn an. Ich kann mir denken, dass Jairus am Ende seiner Kräfte gewesen sein muss. Wie lange mag diese Tochter schon mit dem Tode gerungen haben, und er hat alles gegeben. Er hat alles versucht, um sie wieder gesund zu machen und sein Möglichstes dafür einzubringen. Das Schlimmste aber scheint jetzt passiert zu sein, was wir, glaube ich, auch alle kennen, wenn man selber hilflos ist, nichts mehr tun kann, wenn man selber am Ende seiner Möglichkeiten ist. 12 Jahre ist diese Tochter alt. 12 Jahre hat er sie ernährt, geschützt, erzogen, gefördert, korrigiert, ihr Mut gemacht, wenn sie mutlos war, sie vielleicht auch das ein oder andere Mal herausgefordert, um ihre Grenzen zu erweitern, ihre Wunden verbunden, aber jetzt scheint all das nicht mehr möglich zu sein. Jetzt geht nichts mehr. Ist sie noch zu retten oder eben nicht? Eine Möglichkeit scheint er wirklich noch zu sehen, und die ergreift er jetzt, was ihm noch möglich ist, wo alles andere ausgeschöpft ist. Jesus ist in der Stadt, seine letzte Hoffnung. Gleichzeitig auch eine verzweifelte Geste eines Vaters und gleichzeitig auch öffentliches Bekenntnis. Jede und jeder im Ort, wo Jesus gerade zu Gast war, wusste, wer dieser Jairus ist. Und Jairus selber wusste, welche Auswirkungen sein Bekenntnis für ihn haben könnte. Ein Leitungsmitglied der jüdischen Synagoge, der sich von Jesus Hilfe erhofft und sich ihm vor die Füße wirft. All die bisherigen Gewohnheiten in seinem geistlichen Leben, aber auch in seinem alltäglichen Leben, schmeißt er hier mit in den Staub, auf die Knie. Der keine Hilfe sonst mehr erwartet. Ein Moment, wo dieser Mann bereit ist, die alten Muster, Ideale, Konventionen aufzugeben und sich Gott anzuvertrauen. Und er scheint keinen Zweifel daran zu haben, dass Jesus der Einzige noch ist, der ihr helfen kann. Und Jesus lässt sich auch von ihm ansprechen und lässt sich auch von ihm auf den Weg bringen. Doch dann passiert das, was ich gerade ausgelassen habe, dass Jesus in einen antiken Verkehrsstau kommt. Jesus wird aufgehalten auf dem Weg von dem Ort, wo Jairus ihn aufgesucht hat, zu seinem Haus. Weil eine Frau, die auch Hilfe benötigt, Jesus anspricht und Jesus sich erst einmal ihr zuwendet. In einer anderen Predigt werden wir auf diese Begegnung noch mal näher eingehen. Deswegen lasse ich sie hier jetzt aus. Und Jesus kümmert sich erstmal um diese Frau. Und jetzt stelle ich mir vor, wie ich als Vater neben dem Jesus stehen würde, wo er doch eigentlich weiß, dass meine Tochter so schlecht dran ist. Und nun lässt er sich erstmal ganz auf diese Frau ein. Wie mag Jairus am Wegesrand gestanden haben, auf- und abgegangen sein, nervös irgendwelche Dinge getan haben. Was mag in ihm vorgegangen sein? Das Warten kaum noch zu ertragen. Wann geht er denn jetzt endlich weiter? Wann passiert denn jetzt mal was? Wann geht es denn jetzt endlich in Richtung Heilung zu meiner Tochter? Und als es dann endlich soweit ist, dass Jesus die Anzeichen macht, dass er weitergehen kann, scheint es schon zu spät. Denn Familienmitglieder und Nachbarn von Jairus tauchen auf und erklären, ihr braucht euch nicht mehr zu beeilen. Das Kind ist gerade gestorben. Aus und vorbei, so scheint es in diesem Moment. Das geliebte Kind ist gestorben, und wo er sich doch gerade erst noch öffentlich als Jesus-Fan geoutet hat. Auch da, wie mag ein Jairus sich da gefühlt haben? Verzweifelt, wütend, resigniert. Die Begebenheit schreibt etwas anderes. Er hält weiter an seinem Vertrauen fest, obwohl die Nachricht ja eigentlich endgültig ist. Er drängt Jesus trotzdem weiterzugehen. Geh trotzdem hin. Die Angehörigen und Vertrauten aber versuchen, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Es bringt nichts. Deine Tochter ist gestorben. Du musst den Meister, den Lehrer nicht weiter bemühen. Er kommt vergebens, wenn du ihn jetzt mitnimmst. Und dann steht Jesus aber, hörte nicht auf das, was die Leute sagten. Und zu Jairus sagte er, fürchte dich nicht, glaube, vertraue nur. Lass die Leute reden. Das Entscheidende ist, dass du nicht aufgibst, dass du noch Hoffnung hast. Ja, sie ist noch zu retten. Menschen sehen wir hier einerseits, die schwarz sehen und einen ja auch sehr runterziehen können. Und Jairus hätte ja auf sie hören können und sagen können, jetzt ist alles vorbei. Sie haben es mir gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Und es sind auch noch die Boten aus dem innersten Kreis, aus dem engsten Familien- und Freundeskreis, die sagen, es hat keinen Sinn mehr, lass uns doch einfach aufhören. Es bringt doch alles nichts mehr. Das gibt es im privaten Leben, aber auch im Gemeindeleben, dass manchmal solche Aussagen kommen, es bringt doch eh alles nichts mehr. Wir haben doch schon alles versucht, was sollen wir denn jetzt noch neu oder anders machen? Wir haben geglaubt, gebetet, getan, es ist nichts passiert. Wir müssen uns damit abfinden, dass es sich nicht ändern lässt. Da ist Hopfen und Malz verloren. Gib dir keine Mühe, bemühe Jesus gar nicht mehr darum. Es wird sowieso nichts bringen. Die Tochter ist tot, das Ende ist gekommen. Das hat mich an ein Lied erinnert, das ein Osterlied eigentlich ist. Darin besingen Arno und Andreas Jesus. Und da heißt es in der dritten Strophe, wenn du nun meinst, dein Glück verwest, weil du am Grabe deiner Hoffnung stehst, dann dreh dich um zu ihm und Freude füllt den Raum der Angst. Seine Gegenwart gibt Mut für einen Neubeginn. Jesus möchte gar nicht in Ruhe gelassen werden. Jesus hört nicht darauf, was die anderen sagen. Er möchte nicht in Ruhe gelassen werden, wenn es um die Kinder geht. Er möchte nicht in Ruhe gelassen werden, wenn es um den Frieden in der Welt geht. Wo auch ja manche sagen, was können wir denn tun? Wir können doch nichts dafür tun, dass wieder Frieden wird. Aus dieser Geschichte sehe ich anderes und spricht anderes zu mir. Und auch wenn es um die Zukunft von Gemeinde und Gemeinden geht, fürchte dich nicht, verzweifle nicht. Gib die Hoffnung nicht auf, vertraue und glaube mir, sagt Jesus. Allein dieses Vertrauen auf die Hoffnung kann ein Kind, kann die Welt, kann Gemeinde und Gemeinden retten. Und als wäre diese Demotivation durch die Angehörigen nicht genug, gehen Jesus und Jairus weiter zum Haus. Und das Erste, was sie hören, ist der Gesang von Frauen, sogenannte Klageweiber, die damals gegen Honorar die üblichen Rituale zelebrierten. Die waren schon da. Alles für die Trauerfeier war schon vorbereitet. Sie waren schon mittendrin und dazu kommen sie. Und dann flaumt Jesus diese Damen erstmal an. Was macht ihr eigentlich hier für einen Lärm? Das Kind ist doch nicht gestorben. Es schläft. Und dann wird Jesus ausgelacht aufgrund dieser Aussage. Alle, die dastehen, finden ihn lächerlich und seine Aussage noch viel mehr. Auch das eine Erfahrung, die Menschen bis heute machen. Wenn man davon erzählt, dass man an etwas Größeres glaubt, dass der Glaube größer ist als das vermeintlich Wirkliche oder die Wirklichkeit, die man sieht, gibt es immer die Zweifler, die belächeln oder sogar auslachen. In ähnlicher Weise gibt es das auch in Gemeinden. Selbsternannte Realisten, die dann ja Ansichten und Meinungen, die nur Ansichten und Meinungen sind, als das Nonplusultra, als das Maß aller Dinge hinstellen und sich gar nicht vorstellen können, dass es darüber hinaus noch viel Höheres und Größeres gibt und sich das gar nicht mehr wollte gar nicht mehr das erwarten, gar keine Hoffnung mehr darauf haben. Menschlich gesehen kann das ja sein, dass nichts mehr möglich ist. Bei der Tochter, beim Frieden, bei Gemeinden. Aber der Glaube geht davon aus, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, dass es immer noch eine Hoffnung gibt. Dass er davon ausgeht, dass die menschliche Erkenntnis eben nicht der letzte Schluss ist. Dass Gott Möglichkeiten hat, die über unseren Erfahrungshorizont hinausgehen. Und Jesus ignoriert das Gelächter einfach. Er nimmt sie nicht ernst. Er schmeißt sie sogar raus. Nur ein paar wenige dürfen da bleiben. Und dann sagt er, steh auf. Mädchen, steh auf. Schon geht die 12-Jährige umher im Haus. Wie groß muss die Freude von Jairus jetzt gewesen sein? Von einem Moment zum anderen ist die Tochter wieder gesund. Und trotzdem bleibt er auch mit dieser Freude wieder ganz allein. Denn von den anderen, die das irgendwie von außen mitbekommen haben, wird gesagt, sie waren entsetzt, was da geschehen ist. Sie waren entsetzt. Eigentlich ist doch was Wunderbares passiert. Sie könnten sich doch mit ihm freuen, dass es so einen guten Ausgang genommen hat. Sie waren nur entsetzt darüber. Und dann, das Finale der Heilungsgeschichte, wird dann wieder sehr alltäglich beschrieben. Da kommt dann wieder der Anteil von uns Menschen dazu. Gebt ihr etwas zu essen, damit sie wieder zu Kräften kommt. Jetzt ist die Familie dran. Jesus hat seinen Teil getan. Er hat seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt muss die Tochter aufgepäppelt werden. Ganz aktiv, Gott und Mensch Hand in Hand. Jesus tut seinen Teil und sagt dann, jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr handeln, jetzt müsst ihr euren Beitrag dazu leisten. Anteil am Lebenslauf der Kinder in eure Hand nehmen, Anteil am Gemeindeleben nehmen und der Gemeinde ihren Lauf geben, zum gelingenden Leben beitragen. Das gehört beides dazu, Gottes Beitrag und unser Beitrag wird hier ganz deutlich. Jesus übergibt den Stab zurück. Jetzt seid ihr wieder dran. Und dann ist es möglich, dass wir Wundervolles erleben. Wenn wir Kinder unter den Segen Gottes stellen, wenn wir für die Zukunft der Gemeinde beten, für den Weltfrieden beten und darauf hoffen, dass Gott seine Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hat. Dass dieser Mann es geschafft hat, seine Tochter gesund zu glauben. Und dass das auch im Gemeindeleben funktioniert. Dass man merkt, wenn ich meinen Glauben lebe, dann kann ich damit andere stärken. Und wenn ich von anderen, von ihrem Glauben erfahre, dann stärkt mich das in meinem Glauben. Gegen die eigene Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit anzuglauben. Gegen allen Spott, gegen jedes Gelächter, gegen die Stimmen aus dem Umfeld oder die öffentliche Meinung. Glaube nur, vertraue nur. Dann ist alles möglich. Amen. Vater, ich komme jetzt zu dir, singen wir jetzt nicht, sondern bist zu uns wie ein Vater.